verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag unserer Reihe Kraft und Macht der Bilder zur Rhetorik des Visuellen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Das ist mittlerweile die 18. Wenn Sie wissen, was in unserer Semester-Soap alles so vorher schon passiert ist, Sie können die Vorträge, die meisten jedenfalls, in Audio verfolgen. Wenn Sie auf die Internetseiten der Hochschule Konstanz gehen, auf Studium Generale, dann finden Sie einen Link, der Sie dahin führt und dann können Sie, ich glaube bald, es sind noch nicht ganz, aber bald 200 Vorträge anhören und das ist doch eine nette Zahl. Worum wird es heute gehen und wen haben wir da? Es geht um Bilder im Kopf und wer wird Ihnen was über diese inneren Bilder erzählen? Viktoria Kirjuchina, was sollten Sie über unsere Referentin des heutigen Abends wissen? Frau Kirjuchina hat studiert und zwar an der Universität der Künste Berlin, nämlich das Fach Kommunikationsdesign. Hat, wie man das mit solch einem Studium in den Knochen so tut, dann in diesem Beruf gearbeitet und tut das nach wie vor als Designerin mit einem eigenen oder in einem eigenen Büro, was in Berlin meines Wissens angesiedelt ist. Und sie macht etwas, was für Designer heute zumindest noch eher untypisch ist, nämlich sie promoviert. Und sie macht das am Neuroästhetischen Institut der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Dort arbeiten, ich weiß nicht, da werden wir vielleicht heute Abend dann noch irgendwas drüber hören, keine Ahnung, nicht? Nein, okay, dann erzähle ich es. Dort arbeiten Neurophysiologen, Rhetoriker zusammen und erforschen da so dies und das. Wir hatten mal, glaube ich, im letzten Semester einen derjenigen aus dieser Forschergruppe hier zu Gast, den Rainer Gabriel, der seine Promotion dort schon bereits abgeschlossen hatte. Wie auch immer, das ist noch ein bisschen ungewöhnlich, dass Designer promovieren und ich bin deshalb sehr, sehr gespannt, was da rauskommen wird. Noch gespannter für den heutigen Abend bin ich auf den Vortrag. Viel Vergnügen.
Guten Abend auch von meiner Seite und herzlich willkommen zu meinem Vortrag, der den Titel hat Innere Bilder, Bilder im Kopf, Affekte und Wirkungen des Visuellen. Jeder von Ihnen wird wissen, wie routiniert wir im Umgang mit Bildern sind, denn wir sind in unserer Umwelt ständig damit konfrontiert. Dennoch ist das eine erstaunliche Botschaft, auch für mich als Kommunikationsdesignerin, wenn Werbeforscher solche Zahlen nennen wie dass wir bis an die 3000 Werbekampagnen täglich über uns ergehen lassen müssen, also visueller Natur, also die irgendwie unsere Wahrnehmung streifen. Und wir Kommunikationsdesigner haben da viele, also so eine gewiefte Sprache, wie wir da darüber sprechen, was da eigentlich passiert. Wir sprechen von Wirkung auf die Wahrnehmung von Zielgruppen zum Beispiel. Aber welcher Wirkmechanismus, der von diesen visuellen Artefakten ausgeht, ist eigentlich derjenige, der die größte Macht über uns hat, in diesem Konkurrenzkampf der vielen um unsere Aufmerksamkeit werbenden Werbeartefakte. Und meine These in diesem Vortrag wird sein, dass paradoxerweise, und obwohl wir hier über Visuelles sprechen wollen, die Wirkungsstrukturen, die wirklich bis zu uns durchdringen und die größte Macht über uns erlangen, dass die eigentlich unsichtbar sind. Und um das zu demonstrieren und um meine These noch steiler zu formulieren, würde ich gerne Ihnen drei völlig unterschiedliche Bildbeispiele zeigen. Und ich kann Sie jetzt vorwarnen, ich zeige Ihnen jetzt drei Bilder oder Bildarten, die in keinster Art und Weise weder konzeptionell noch thematisch noch zeitgeschichtlich in irgendeinem Zusammenhang stehen und dennoch behaupte ich, dass sie etwas ganz Entscheidendes gemeinsam haben. Das ist einmal eine Serie von Plakaten, die ich zeigen will, das ist das erste Beispiel. Und zwar, können Sie das gut erkennen? Und zwar geht es hier um das Thema Anschnallen. Das ist eine skandinavische Kampagne. Man sieht eine Bildmetapher, die man relativ leicht erkennt. Die Umarmung und der Arm symbolisiert den Anschnallgurt und unten, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, steht ganz klein Belt up, also die Aufforderung, schnall dich an. So, jetzt kommt das nächste Bild. Sie sehen ein völlig anderes Genre, das ist eine Kunstfotografie der Fotografin Kathleen Ahlisch. Und wir sehen ein von Dunkelheit umringtes, einen Ort, der von einem funzeligen Licht beschienen ist. Und das dritte Bild, das ich Ihnen zeigen möchte, ist ein mythologisches Motiv, ein Fresko aus Pompeji, das eine griechisch-mythologische Geschichte zeigt, und zwar die Opferung der Iphigenie. Was ich hier behaupte, ist, dass es an diesen Bildern etwas gibt, was man nicht sehen kann, was aber der Wirkungsintention des Machers zugute kommt. Und es ist nicht nur die Unsichtbarkeit, die diese Bilder gemeinsam haben, sondern ich behaupte auch, dass es denselben Wirkungskanal bedient. Also dass da was relativ Ähnliches passiert, obwohl man es nicht sehen kann. Aber ich bitte Sie auch an dieser Stelle um ein wenig Geduld, denn die Auflösung, wie diese drei Bilder tatsächlich zusammenhängen, erst am Ende des Vortrags aufgelöst wird. Das heißt, wir werden uns sukzessive der Lösung entgegenbewegen und geht jetzt in diesem Stadium darum, um hinter die Kulissen zu gucken, erstmal ein paar Dinge zu klären und ein paar Begriffe zu definieren. Einmal möchte ich etwas dazu sagen, auf welchem Forschungsboden wir uns hier bewegen werden. Volker Friedrich hat es ja bereits erwähnt. Ich werde Sie auf ein relativ glattes Parkett führen heute. Und zwar viele Skeptiker und vor allem Skeptiker aus den Reihen dieser Disziplinen, die Sie da oben sehen, für die ist das, mal ganz provokant formuliert, teilweise auch ein Witz. Dieser Witz fängt ungefähr so an: Was hat ein Designer, ein Rhetorikmeister und ein Neurophysiologe gemeinsam? Und nach einer fulminanten Pointe, in der mindestens ein Ballonfahrer und eine Schafsherde drin vorkommen, ist die Antwort: Ihre Zusammenarbeit ist zwar möglich, aber nicht unbedingt notwendig. Ich sehe das natürlich nicht ganz so, weil sonst würde ich nicht in diesem Bereich promovieren und auch nicht einen Vortrag über diese Dinge halten. Denn wenn wir uns anschauen, was ein Gestalter den ganzen Tag tut, von Anfang seiner Ausbildung an, und in diesem Punkt kann man ihn auch gleichsetzen mit einem Künstler, dann versucht er, etwas zu erschaffen, was in erster Linie ihm gefällt. Man kann auch sagen, er versucht etwas zu kreieren, was seinem Gehirn gefällt. Wenn er dann besser wird in seiner Tätigkeit und wenn er gezielter seine Aussagen formulieren kann und seine künstlerischen Fähigkeiten einsetzen kann, dann schafft er es, Dinge zu formulieren, die vielen Gehirnen gefallen. Am besten wird er dann, wenn er genau die Gehirne adressieren kann, von denen er möchte, dass sie von seiner Kunst und seinen Botschaften erreicht werden. Der alte Rhetorikmeister war zudem, also man muss sich das so vorstellen, nicht nur ein Praktiker des Diskurses, sondern auch ein sehr guter Beobachter, und die Rhetorik bietet uns ein sehr dichtes Sublimat an Kenntnissen und an Theorien und Strukturen, die sich über Jahrhunderte überliefert haben und immer wieder gewandelt, verfeinert. Aber es gibt da so ein ganzes Sublimat an Kommunikationsregeln. Und wenn Sie jetzt sagen, Rhetorik, das geht ja nur um Sprache, dann muss ich Ihnen widersprechen. Von Anfang der rhetorischen Geschichte an, die blickt mittlerweile auf ungefähr 2500 Jahre zurück, wurden diese rhetorischen Regeln sehr interdisziplinär auf andere Künste angewandt. Also man findet rhetorische Regeln sowohl als Anleitung für das Erstellen von von Architektur. Man findet diese Anleitungen und diese Regeln auch in Bezug auf darstellende Künste, aber auch im visuellen Bereich und den Dingen, die man durchaus auch, denen man eine visuelle Kommunikationsfunktion zuordnen kann, wie Statuen und Kunst. Und der Neurophysiologe, was hat er mit der ganzen Sache zu tun? Nun, Neurophysiologie in den letzten 10 Jahren wurde immer klarer, dass die Art, wie die Neurophysiologen sich das Gehirn vorgestellt haben, noch vor 10 Jahren sehr vereinfacht war. Und offensichtlich ist das Gehirn wesentlich komplexer organisiert, als man es anfänglich gedacht hatte. Und in der Forschung gibt es immer mehr Strömungen, bei denen Neurophysiologen sehr gerne schauen, was tun Künstler und Designer, weil sie die Wirkkanäle sehr gut kennen und spüren und sie ganz gezielt bedienen. Und wenn man versucht, etwas über Kognition und die Frage nach Kommunikation und Affekten und diesen Fragestellungen sich gezielt zu nähern, dann ist das sehr vernünftig, die Menschen zu fragen, die sie ständig bedienen. Und es gibt diese Strömung, dass immer mehr Neurophysiologen in die Rhetorikbücher gucken, denn die bieten genau das Sublimat an Kenntnissen und dazu braucht man Rhetorikprofessoren, die solche Bücher lesen können und des Altgriechischen und Lateinischen mächtig sind und so hängt diese interdisziplinäre Geschichte zusammen. Dann möchte ich mit Ihnen gerne über 2 Begriffe sprechen. Vorweg, das halte ich für sehr wichtig, der eine davon ist Affekt. Der kommt nämlich im Titel des Vortrags vor, Affekte und Wirkungen des Visuellen. Affekt wird hier als Begriff benutzt, als übergeordneter Begriff zum Thema Gefühle. Es ist so, wenn man sich interdisziplinär bewegt, gibt es manchmal Bereiche, zu denen es kein übergeordnetes Paradigma gibt, das in jedem Bereich dieselbe Sprache und dieselben Begrifflichkeiten benutzt. Und in Bezug auf Gefühle gibt es dieses Paradigma übergreifend nicht. Deswegen sucht man Begrifflichkeiten aus, die auf jeden Fall anschlussfähig sind. Und Affekt ist insofern ein guter Begriff, weil er sowohl für anschlussfähig ist an die Disziplinen der Psychologie und der Physiologie, als auch an die klassische Rhetorik. Denn die klassische Rhetorik spricht von einer Affektlehre. Die klassische Rhetorik organisiert die Affektlehre anhand der Skala der Relevanz dessen, was man sagt. Das heißt, es gibt Dinge, die sind sehr relevant in ihrem Inhalt und es gibt Dinge, die sind weniger relevant in ihrem Inhalt. Das, was sehr relevant ist, nennt man erhaben, das, was weniger relevant ist, nennt man niedrig. Und es gibt eine Empfehlung, wie man bestimmte Redegegenstände mit bestimmten Emotionseffekten, also entweder emotionsgeladenen oder emotionsnicht geladenen Effekten ausstattet, um diese zu kommunizieren. Und die Empfehlung der Rhetorik ist, nur das Wichtige darf, nur im Wichtigen dürfen Emotionen verwendet werden und im Unwichtigen muss man ganz, ganz sachlich bleiben. Also mit der Sprache von Kommunikationsdesignern gesprochen wäre es, wenn ich jetzt ein Plakat mache zum Thema Kindersterblichkeit in Afrika, dann darf ich natürlich die volle Gefühls-Affekt-Geschichte bedienen. Und wenn ich aber eine Infografik mache, dann haben da Emotionen und Emotionserregung nichts verloren. Da geht es da um Übersichtlichkeit und um Klarheit und Emotionslosigkeit. Und dann gibt es noch den mittleren Stil, der heißt Ethos. Da geht es um eine Mischung aus einem moderaten Stil, in dem sehr vorsichtig mit Emotionen gehaushaltet wird, damit die Aufmerksamkeit schön hoch bleibt. Und der zweite Begriff, über den wir noch verdeutlichen sprechen müssen und den wir klarer definieren müssen, ist der Begriff Bild. Jetzt werden Sie fragen, warum Bild? Jeder weiß doch, was ein Bild ist. Nun, das Problem ist, wir alle bekommen eine Ausbildung. Und da steckt das Wort Bild sogar drin. Aber unsere Ausbildung ist aus irgendwelchen Gründen sehr fokussiert auf den Umgang mit Sprache und mit Text. Das heißt, das Erste, was wir lernen, ist Lesen und Schreiben. Wir lernen die Regeln der Grammatik. Wir lernen es, komplexe Texte zu lesen und zu verstehen. Und gegebenenfalls lernen wir, sehr komplexe Texte zu verfassen. Wenn wir dann unsere Bildkompetenz, die wir in der Schule ausgebaut bekommen, anschauen, werden wir feststellen, wir bleiben, ich sag's mal direkt, Aliteraten des Bildes. Und jetzt werden Sie denken, okay, jetzt kommt die Kommunikationsdesignerin und erzählt uns, dass wir nichts von Bildern verstehen. Und tatsächlich nehme ich die Kommunikationsdesigner und mich selber auch nicht komplett aus dieser Menge raus. Also die Kommunikationsdesigner würde ich als die Halb- bis Einäugigen unter den Blinden bezeichnen, denn die Kommunikationsdesigner lernen in ihrem Studium ganz gezielt die Bildsprache zu sprechen, aber sie lernen das komplett intuitiv. Also ich übertreibe jetzt natürlich nicht komplett, es gibt designtheoretische Fächer. Aber die Ausbildung ist betont intuitiv und künstlerisch. Und um jetzt das noch schlimmer auszudrücken, eigentlich sprechen 5-jährige Kinder die Sprache so, wie ein voll ausgebildeter Kommunikationsdesigner die Bildsprache spricht. Meine Tochter zum Beispiel, sie weiß genau, wie sie mit Sprache umgeht. Sie spricht grammatikalisch völlig korrekt und vor allem erfüllt sie ihre Intentionen mit ihren Mitteln so perfekt, also sie kann sich alles durch ihre Sprache ermöglichen, aber sie weiß überhaupt nichts von den Regeln der Sprache. Nur als Gestalter denkt man dann, aber wenn ich dann mal fertig bin und viel Zeit habe, werde ich mich auf jeden Fall mit den Bildwissenschaften beschäftigen, weil die haben bestimmt alle Antworten auf die Fragen in Bezug auf Bild und Bildunterscheidungen. Wenn wir uns anschauen, was die Bildwissenschaften sind und was sich unter diesem Schirmbegriff verbirgt, so merkt man spätestens, wenn man das erste Buch zu diesem Thema aufschlägt und versucht, sich einen Überblick zu schaffen, also das ist eines der ersten Dinge, die überhaupt gesagt werden, dass man von einem übergeordneten Paradigma, was alle Bereiche, die Bildwissenschaften unter diesem Begriff vereinigen, dass man noch sehr weit davon entfernt ist. Weil die Bildwissenschaften vereinigen unter sich unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen Bild. Wir haben da den kunstgeschichtlichen Aspekt, einen großen Aspekt der Bildwissenschaften, der sich mit dem Bildartefakt auseinandersetzt. Wir haben den physikalischen Aspekt, der sich mit der Optik auseinandersetzt. Wir haben den Aspekt der Psychologie, aber auch der Erkenntnistheorie, Philosophie, der sich mit mentalen Fragestellungen beschäftigt, wie Träume, Erinnerungen, Ideen, Visionen. Und wir haben den sprachwissenschaftlichen Aspekt, den bildrhetorischen Aspekt, bei dem es um Metaphern, Vergleiche und Sprachbilder und diese Schnittstelle geht. Dann gibt es noch eine Fragestellung, die fast alle anderen Fragestellungen in sich versucht zu vereinen. Und das ist die Fragestellung nach dem Perzept, nach dem wahrgenommenen Bild, nach den Sinnesdaten und der Erscheinung, die von einem Bild ausgeht. Und das ist ein Grenzgebiet aus neurophysiologischen Fragestellungen, Psychologie, Kunstgeschichte, Philosophie und die Sprachliteraturwissenschaften. Ja, und man kann versuchen, auch anhand dieses Diagramms zu erklären, was Bildwissenschaften leisten. Wenn wir uns anschauen, das eine ist das Bildartefakt und das andere ist das eine ist der Reiz und das andere ist das, was im Gehirn stattfindet, was vor dem geistigen Auge stattfindet, eher das mentale Bild. Jetzt ist das so, dass wir sowohl dazu Bild sagen, als auch dazu Bild sagen. Und darauf wollte ich eigentlich die ganze Zeit hinaus, denn ich möchte nochmal erinnern, wir versuchen gerade, uns dem Begriff Bild zu nähern und zu verstehen, was es damit eigentlich auf sich hat und was damit gemeint ist, wenn wir davon sprechen. Ich habe anfänglich erwähnt, wir haben unsere Umwelt voll mit visuellen Artefakten. Und wenn in einer Kultur etwas maßgeblich ist für eine Umwelt, wie in unserer, das Visuelle, dann schlägt sich das oft so nieder, dass eine Kultur eine reiche Sprache entwickelt, um sich detaillierter und differenzierter über Bildphänomene, über irgendwelche Phänomene auszutauschen. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, es gibt bestimmte Indio-Völker im Urwald, die haben bis zu 50 Begriffe für das, was wir grün nennen. Oder es gibt irgendwelche Völker im Norden, die bis zu 100 Begriffe für das, was wir Schnee nennen, haben. So ist es doch erstaunlich, wie wenig Worte wir für Bildphänomene haben. Und das ist ein interessanter Ansatzpunkt, denn wenn wir schauen, welche Kultur und welche Sprache hat denn mehr Möglichkeiten, sich über Bild und verschiedene Bildarten auszutauschen, dann werden wir erstaunt feststellen, wir finden bei den alten Griechen, also im Altgriechischen, ein wesentlich größeres Oeuvre an Vokabular zum Thema Bild und wir finden im Lateinischen Übersetzungen der altgriechischen, dieser altgriechischen Begriffe. Und die möchte ich mir ganz kurz mit Ihnen anschauen. Und zwar ist das wirklich nur eine absolut verkürzte Version. Es gibt noch viel mehr Worte für Bildphänomene. Der eine Begriff, über den ich mit Ihnen sprechen möchte, ist der Begriff Phantasma. Phantasma bedeutet sich zeigen und erscheinen und die Fähigkeit, die uns zu einem Phantasma befähigt, ist die Fantasia. Und das ist ein Wort, das wir natürlich aus unserer Sprache sehr gut kennen. Das meint ein mentales Bild, das ist das Bild im Kopf. Und das meint, dass es eine Art Film ist. Also es ist nicht nur ein kurzes Standbild, sondern es kann auch durchaus eine Sequenz von Bildern sein, die sich da vor dem geistigen Auge abspielt. Platon nennt die Tätigkeit der Fantasia die Tätigkeit eines Malers, der Bilder direkt in die Seele malt. Ein zweites Wort, das ich sehr hilfreich finde in Bezug auf Bildbegriffsdifferenzierungen, ist der Begriff Idea. Und das ist ein Wort, das wir natürlich aus einem völlig anderen Zusammenhang sehr gut kennen. Und Idea kommt von Ideen und Ideen bedeutet erblicken, schauen und sehen. Wenn ich Sie jetzt frage, dieses Idea, Gestalt, Erscheinung, Aussehen, in welchem Bereich würde sich das auf diesem symmetrisch aussehenden Diagramm sein, dann ist das klar, eine Idee ist etwas, das ist im Kopf. Das lateinische Wort, das taucht häufig in der klassischen Rhetorik auf und heißt Imago. Imago ist spannend, weil es zusammengesetzt ist aus dem, also weil in diesem Wort steckt drin einmal imitari, nachahmen, und imaginari, das sich vorstellen. Also Imago ist eigentlich die Übersetzung zu Idea. Und jetzt haben wir über das innere Bild gesprochen und um eine Unterscheidung zwischen Fantasia und Imago zu nennen, während Fantasia eher ein Film ist, den man vor dem geistigen Auge sieht, wäre Imago, wenn ich Ihnen jetzt sage, stellen Sie sich ein Bild von Angela Merkel vor. So, das, was Sie jetzt sehen, ist bei jedem sicherlich ein anderes Bild und trotzdem Ihr ureigenes Bild, das ist ein Imago. Wenn wir über ein Eidolon sprechen oder ein Simulacron, das ist das Bildartefakt. Das ist diese Seite dieser Grafik. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt sage, googeln Sie ein Bild von Angela Merkel, dann ist das ein Eidolon oder ein Simulacron. Warum Imago in der Rhetorik auftaucht, aus einem ganz einfachen Grund. Die Redner mussten vor ihrem Publikum, dem Zuhörer, Bilder vor ihr geistiges Auge stellen von Dingen, die nicht vor Ort waren. Und dieses Imago taucht eben immer wieder auf. Das Interessante an diesem griechischen Zugang, altgriechischen Zugang zu den Bildphänomenen ist, dass die Griechen nicht nur sehr gezielt mit diesen Worten umgingen, sondern sie hatten ganz explizite Vorstellungen, wie sie das in ihrer Kunst anwendeten. Phänomene, die mit dem inneren und äußeren Bild zusammenhingen. Zu diesem Bild muss ich aber kurz eine Geschichte erzählen, denn wir dürfen nicht vergessen, Bilder sind Polyseme, vielschichtige Bedeutungssysteme. Und die Bildsprache eines Bildes kann man nur verstehen, wenn man die Geschichten dazu kennt und wenn man weiß, was diese Systeme einem überhaupt sagen wollen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz beschreiben, was das überhaupt mit der Iphigenie und ihrer Opferung auf sich hat. Was hier dargestellt ist, ist Iphigenie, die geopfert werden soll. Die Geschichte dahinter ist Agamemnon, links im Bild als verhüllte Gestalt dargestellt, der Oberkönig der Griechen, der aus irgendwelchen Gründen in den Krieg ziehen soll gegen Troja. Also viele von Ihnen werden diese Gründe kennen, viele von Ihnen haben den Film Troja gesehen. Agamemnon muss in den Krieg ziehen, hat aber vorher ein großes Problem mit der Göttin Artemis bekommen und hat dadurch keinen Wind, um mit seinem Heer nach Troja überzusegeln. Und dieser Agamemnon fragt einen Berater, Kalchas, ob er ihm nicht einen Rat wüsste, und dieser rät ihm, seine Tochter Iphigenie der Göttin Artemis doch zum Opfer zu bringen. Was wir hier also sehen, ist Agamemnons, wenn ich das neudeutsch ausdrücken müsste, Work-Life-Balance-Konflikt hier auf dieser Seite, mit dem ich mich persönlich auch gut identifizieren kann, und zwar indem berufliche Ambitionen gegen familiäre Verpflichtungen stehen und Agamemnon entscheidet sich für den Beruf. Das Interessante an diesem Bild in unserem Zusammenhang ist, wie Agamemnon dabei dargestellt wird. Denn seine Gestalt ist gänzlich verhüllt. Man sieht nichts von seiner Person. Das heißt, hier wird mit einer Ausblendungstechnik, mit einem Nichtzeigen der emotional stärksten Stelle im Bild, eine Projektionsfläche geboten für unsere eigenen Gefühls- und Bildwelten, vor allem für die Bildwelten, weil dadurch können wir uns selber ein Stückchen mehr in Agamemnon sehen. Diesen Effekt nennt man Eclipse-Technik, das ist ein Überbegriff, aber diesen Effekt gibt es in verschiedenen medialen Zusammenhängen und der bezieht sich nicht nur auf Visuelles, sondern man kennt ihn auch aus der Rhetorik. Die rhetorische Figur, die diesen Effekt auslöst, nennt man Aposiopesis und später Litotes im Lateinischen. Die Aposiopesis, und wir hatten ja vorhin über Pathos, Ethos und Logos gesprochen, die drei Stilhöhen der Rhetorik, die Aposiopesis ist eine dermaßen emotionsgeladene, heftige Figur, die ist so selten zu gebrauchen, dass ein Rhetoriker sie wahrscheinlich nie gebrauchen müsste. Und ich werde ganz kurz erklären, warum, weil das ist eine unglaublich heikle Sache. Eine Aposiopesis ist ein vorgetäuschter Ohnmachtsanfall des Redners. Der Redner, wenn er zu dem wichtigsten Punkt seines Arguments kommt, ist plötzlich so ergriffen von seinen eigenen Worten und von der Heftigkeit und dem Drama dessen, was er da als Argument vor sich schiebt, dass er wie ein Stück weit zusammenbricht. Sie müssen sich vorstellen, der antike Redner trug eine Toga und diese Toga hing durch nichts verbunden lose, das Ende hing über den rechten Arm und dieser rechte Arm gestikulierte während des Sprechens und untermalte sein gesprochenes Wort. Im Falle einer Aposiopesis musste der Rhetoriker den Arm runtersinken lassen, seine ganze Gestalt, also es war eine erzwungene Pause in einem völlig unpassenden Moment eigentlich, und seine Gestalt veränderte sich und diese Toga rutschte sogar leicht über ihm und er lief Gefahr, tatsächlich nackt vor allen Leuten zu stehen. Und würde man das nicht glaubwürdig rüberbringen und würde man das im falschen Moment tun, dann wäre das der absolute Super-GAU, dann würde man sich einfach zum Affen machen. Und Eigentlich ist das ja eine Pause, eine erzwungene, heftige Pause, die man sprachlich an einer unpassenden Stelle, also an einer sehr passenden Stelle, aber an einer Stelle, an der es der Zuhörer vielleicht am wenigsten erwartet, einhält. Und das kennen wir auch aus dem Theater. Zum Beispiel griechische Tragödien und Komödien werden ja, da wird der Horror und die Gräueltaten niemals offen auf der Bühne gezeigt, sondern es findet immer hinter der Bühne statt. Und was dann die Schauspieler zeigen, sind nicht die eigentlichen Emotionen, also sie spielen nicht die Emotionen, sondern ganz im Sinne der Strasberg-Technik oder der Stanislavski-Technik ist die Anweisung, don't play your emotions, sondern der Schauspieler zeigt nur, was diese Emotionen mit ihm machen würden. Und das kennen wir auch aus der Musik. Zum Beispiel ein heftiges Requiem, die Spannung steigt, die Lautstärke steigt, irgendein unglaublich dramatisches musikalisches Thema und plötzlich Stille. Unerträgliche Stille im Konzertsaal und man hört nur denjenigen, der es verpasst hat, vielleicht schnarchen für einen Moment. Diesen Effekt der Ausblendung und der Aposiopesis im Visuellen, im Visuellen würde man es wahrscheinlich eher Eclipse-Technik nennen, den verfolgen wir in der Kunstgeschichte verschiedenen Bildern, und zwar hier bei Tizian. Ich weiß nicht, ob ich das so erklärt bekomme. Sehen Sie, wie Maria dargestellt wurde? Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist die Grablegung Christi und die emotional stärkste Stelle ist die Mutter, die um ihr Kind weint, Maria, und sie ist auf eine absolut ähnliche Art und Weise wie Agamemnon dargestellt. Ihre Gestalt ist verhüllt und auch hier bietet sich durch das Nichtzeigen die Projektionsfläche für Emotionales. Hier ist ein Bild, bei dem ich selber das mal sehr stark erlebt habe. Das ist ein Murillo, ein barocker spanischer Maler, und das ist nur ein Ausschnitt dieses Bildes, und das ist der Tod der heiligen Clara. Bei diesem Bild gibt es eine Stelle, bei der ich mal selber das ganz stark empfunden habe. Es kann sein, dass es Ihnen überhaupt nicht so geht, aber Sie sehen in der zweiten Reihe ganz links eine Nonne, die weint. Und als ich diese Nonne angeschaut habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich sie schluchzen höre. Seltsamerweise hatte ich wirklich den Eindruck, dass ich sie höre. Und neben ihr ist wie eine Leerstelle, wie ein Platz für jemand, wo einer stehen müsste, aber keiner da ist. Und da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich da stehe und weine. Aber ich weinte natürlich nicht um die heilige Clara, sondern um irgendwas anderes, um irgendwas diffuses anderes, was mit Verlust zu tun hatte. Nächste Woche werden Sie die Möglichkeit haben, den Vortrag von Ulrich Heinen zu hören, den ich an dieser Stelle Ihnen sehr empfehle, weil er diese Effekte im Bezug auf das Kunstgeschichtliche sehr, sehr eindrücklich nochmal beschreiben wird und auch für Kommunikationsdesigner einige spannende Tipps und sehr, sehr konkrete Anweisungen geben kann, also die man auf jeden Fall aus dem, was er erzählt, ableiten kann, wie man diese Technik des Ausblendens noch perfektioniert mit bestimmten Kontrasteffekten. Das, was von diesen Leerstellen, von diesem Ausblenden ausgeht, dafür gibt es einen 2000 Jahre alten Begriff, und den findet man bei Seneca, und über den wird Ulrich Heinen auch sprechen. Der heißt Ictus. Ictus ist eine Art Impuls, übersetzt heißt eigentlich ein Schlag, der auch von einem Bildartefakt ausgehen kann. Das ist ein emotionaler Schlag, den man plötzlich spürt. Und wenn wir uns das Neurophysiologische dazu anschauen, dann können wir sehen, es gibt unterschiedliche Arten, wie Visuelles in uns durch uns durchgeht und uns erreicht. Der normale Weg, der eigentlich sehr häufig stattfindet, eigentlich die ganze Zeit stattfindet, ist, wir empfangen einen Sinnesreiz und dieser geht in den Thalamus. Im Thalamus wird er vorgewertet und auf normalem Wege gerät er in unseren Hinterkopf in die Sehzentren. Wir haben 12 Sehzentren und erst wenn dieser Reiz dort ankommt, haben wir ein völlig klares, gestochenes Bild vor unserem geistigen Auge. Das heißt, dann wäre diese Grafik da oben rechts genau so, wie ich das bei den Bildwissenschaften Ihnen auch gezeigt hatte. Es wäre die perfekte Symmetrie zwischen dem, was man äußerlich sieht und dem, was sich innerlich vor unserem geistigen Auge abzeichnet. Dann erst geht dieser Impuls in die Amygdala und die Amygdala ist ein Zentrum für das emotionale Verarbeiten, die emotionale Reaktion, die dann auch körperlich wird. Das heißt, wir entscheiden dann, die Amygdala arbeitet sehr eng zusammen mit dem Hippocampus und der Hippocampus ist die Schaltzentrale für unser biografisches Gedächtnis und sodass wir aus unseren vorherigen Erfahrungen davon ausgehend entscheiden, wie wir auf einen Reiz reagieren. Mit Gleichmut, mit Freude, mit Abscheu und so weiter. Die Bandbreite ist groß. Es gibt aber, wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind, den schnellen Weg, eine Art Kurzschlussreaktion im Gehirn. Aber eigentlich ist das die Rekrutierung eines sehr primitiven Wegs im Gehirn. Primitiv im Sinne von sehr ursprünglichem Weg im Gehirn. Ein Reiz fällt durch die Augen und Sie können sich das mal vorstellen, Sie laufen durch Ihren Flur und Sie sehen aus dem Augenwinkel ein Kabel von Ihrem Staubsauger. Und wenn dieser Reiz im Thalamus angelangt, wird aus irgendwelchen Gründen der Thalamus diesen Reiz nicht in den visuellen Kortex weiterleiten, sondern er entscheidet, dass man da was ganz emotional Aufgeladenes wiedererkennt. Also man nennt das wirklich ein wiedererkanntes Emotionsbild, was da abgerufen wird. Und das kann dann sein, dass wir, obwohl wir in unserem Flur ein Kabel sehen, plötzlich das Gefühl haben, wir sehen eine Schlange und wir schrecken davor zurück. Dieser Reiz geht direkt in die Amygdala und von der Amygdala erfolgt eine heftige Überreaktion auf diesen Reiz. Das kann Gänsehaut sein, ein erhöhter Herzschlag, der Blutdruck steigt an. Und dann wäre der Fall nämlich ein sehr interessanter für uns, dass diese Symmetrie, die da gezeigt ist, plötzlich nicht mehr gewahrt wird. Wir sehen etwas, wir haben vor unserem geistigen Auge aber was völlig anderes. Beim Stichwort Gänsehaut kann man auch ganz offen darüber sprechen, dass es ja unterschiedliche Kommunikationskanäle gibt, wir haben ja schon über Musik gesprochen, wir haben über Theater gesprochen. Das Visuelle ist im Vergleich eher etwas, das subtil auf uns wirkt. Wer von Ihnen hatte schon mal Gänsehaut von einem Bild? Also wirklich so, dass man es selbst gemerkt hat. Und wer von Ihnen hatte schon mal Gänsehaut von Musik? Sicherlich wesentlich mehr, ja, ich bin nicht eingeschlossen. Und diesen Umstand machten sich die Neurophysiologen zunutze und haben einen sehr interessanten Versuch gemacht zum Thema, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch Gänsehaut hat bei der Rezeption von Musik. Und es gibt zwei interessante Sachen über diese Studie, die man erzählen kann. Die eine ist, die wurde mit Musikstudenten durchgeführt und diese Musikstudenten, denen wurden Passagen aus Stücken vorgespielt, die sehr gänsehautwahrscheinlich sind, also von denen man wusste, dass viele Leute Gänsehaut haben an diesen Stellen. Das, was bei dem einen gerade die Gänsehaut verursacht hatte, hat bei dem anderen gerade nicht die Gänsehaut verursacht. Das heißt, es war die Kontrollmusik, das braucht man nämlich bei einem neurophysiologischen Experiment, man braucht etwas, bei dem etwas passiert und etwas, eine Art Baseline, bei dem gerade das nicht passiert. Das heißt, es war unglaublich individuell und man konnte das vorher auch gar nicht abschätzen, von welchem Stück die Gänsehaut eigentlich ausgehen würde. Und das Zweite, was sehr interessant ist über diesen Versuch, die dann Gänsehaut hatten, zeigten im Gehirn alle dasselbe Aktivitätsmuster. Es ist ein sehr komplexes Aktivitätsmuster, was eine Orchestrierung von vielen Hirnarealen, wenn ich Ihnen jetzt die Namen sage, das wird überhaupt nichts verdeutlichen, gleichzeitig akquirierte. Aber wenn ich Ihnen sage, dass dieser Effekt auf das Gehirn absolut vergleichbar ist mit dem, was Hirnforscher festgestellt haben, wenn sie Kokainsüchtige dabei beobachtet haben, wie sie einen Zug Kokain nehmen. Und das war wirklich dieselbe Hirnaktivität, dann werden Sie wissen, dass das ein unglaublich belohnender Kick war, den das Gehirn da durch körpereigene, durch die Ausschüttung von belohnenden körpereigenen Drogen ausschüttete. Und das nannten sie dann die maximale Erlebnistiefe. Also das ist ein sehr schöner Begriff, der eben zeigt, wenn wir von Wirkung sprechen und wenn wir möchten, dass etwas den Zuhörer erreicht, dann möchten wir die Erlebnistiefe herstellen. Das war jetzt aber keine Werbung für Kokain, ne? Das war jetzt Werbung für ein gutes Konzert, weil das ist ja auch legal. Das heißt, wenn wir auf visuellem Wege dieser Wirkung, in die Nähe dieser Wirkung kommen möchten, dann wissen wir was über diese zwei Kanäle und wir wissen, dass diese starke Affektwirkung nur von Dingen ausgehen kann, die nicht im deklarativen Sinne offensichtlich werden vor dem geistigen Auge, sondern wie kann man das erreichen? Also hier möchte ich Sie mal, während ich über diese Bilder erzähle und wie sie entstanden sind, können Sie ja diese Bilder anschauen und mal abfragen, ob Sie einen inneren Film oder ein inneres Bild sehen. Diese Bilder sind entstanden, ich glaube 2008, damals, und die sind Bilder von Kathleen Ahlisch, einer Berliner Fotografin, und meiner Partnerin in meinem Studio, mit der ich zusammenarbeite. Und wir helfen uns oft gegenseitig bei Konzeptionen. Und damals wusste ich nichts über die Aposiopesis oder diese ganzen Regeln. Und dennoch hatte sich Kathleen damals, Frau Ahlisch, zur Aufgabe gemacht, eine Bilderserie zu kreieren, die den Betrachter dazu einlädt, ein so viel Projektionsfläche wie möglich für den eigenen Film zu sehen. Vielleicht auch für den eigenen Horrorfilm. Und das Interessante dabei war, wir suchten in Berlin diese Orte, diese Unorte, die möglichst diese Lichtverhältnisse boten. Nur das Problem ist, meine Partnerin Kathleen, die hat irgendwie keine Angst, die hat dieses Organ nicht. Und deswegen bin ich immer mitgekommen, weil ich bin ein furchtbar ängstlicher Mensch. Und während sie sich auf das Aufbauen der Großformatkamera, auf den Ausschnitt und auf ihr großartiges Konzept konzentrierte, konnte ich ihr mit absolut genauer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich an diesem Ort keine 5 Sekunden länger aushalten werde, weil ich einfach panische Angst habe. Und dann war sie immer sehr glücklich und wusste, hier wird sie das Bild schießen. Es gibt eine Reihe davon. Aber interessanter und zugegebenerweise, von diesen theoretischen Dingen wussten wir damals gar nichts. Und wir wollten trotzdem diesen Effekt und diesen inneren Film, das war furchtbar gruselig, das machte auch noch Geräusche, dieser Ort. Und Kathleen Ahlisch hat mit dieser Arbeit eine Menge Fotopreise abgeräumt und hat dann auch eine Galerie gefunden, die sie sehr erfolgreich verkauft, weil offensichtlich machen das die Leute gerne, sich sowas ins Haus hängen und sich dann gruseln und sich damit konfrontieren, was so wahnsinnig schwer zu sehen und festzuhalten ist, denn es ist ja furchtbar flüchtig, was da passiert. Hier ist eine ganz andere Geschichte, über die ich kurz sprechen möchte. Das ist ein Plakat, das kenne ich seit dem Anfang meines Studiums. Das ist bei den 100 besten Plakaten 2001 drin. Als Studentin, Anfängerin, hatte ich keine Ahnung, wie man überhaupt Fragen nach dem Visuellen formuliert. Also mir fehlte gänzlich das Vokabular. Ich habe nur gespürt, dieses Plakat funktioniert irgendwie noch heftiger und noch tiefgreifender als das, was ich so für gutes Grafik- oder Kommunikationsdesign gehalten habe. Ich weiß gar nicht, ob Sie das erkennen, wahrscheinlich nicht. Ich erkläre es mal ganz kurz. Man sieht ein unscharfes Bild von einem Vater und einem Kind wahrscheinlich, von einem Mann und einem Kind, muss man sagen. Und das ist ein Bild, das könnte, wenn es scharf wäre, in jedem Fotoalbum vorkommen. Es ist ein Bild, das auch Freunde von einem mal gezeigt haben könnten. Nur ist dieses Bild extrem unscharf. Und dazu auch noch die Augenpartie des Mannes ausgeblendet mit etwas, was wir kennen, das ist dieses Nicht-Erkannt-Werden-Wollen, Zeichen dieser Balken oder Nicht-Erkannt-Werden. Und das Kind, synonym dazu, ein weißes Band über den Mund, über seine Unfähigkeit, irgendwie die Gräueltaten mitzuteilen. Und es steht schwarz Täter und weiß Opfer. Mehr ist das nicht. Und erst als ich verstanden habe, was es mit diesen Ausblendungstechniken und mit der Unschärfe auf sich hat, habe ich verstanden, wie geschickt, auf welchen geschickten Mechanismen die Funktionalität dieses Plakats beruht. Denn dadurch, dass dieses Bild so unscharf ist, passiert nämlich genau das, wovor man... was ich gerade erklärt habe mit diesem nicht deklarativen Sehen. Und dann sind auch noch die Augen geschwärzt. Und dann kommt da noch etwas ganz Entscheidendes hinzu. Dieses Foto, das könnte ja wirklich in jedem Fotoalbum sein, das ist so ein genial ausgespielter Zweifel, der da in einen gestreut wird, dass man das vielleicht schon oft mitbekommen, aber überhaupt nicht richtig erkannt hat. Also das finde ich einfach ein super Plakat zu diesem Thema. Aber wenn hier Kommunikationsdesigner vor Ort sind, sie hätten bestimmt schon längst, wenn sie dann könnten, Einspruch erhoben, denn es kann nicht sein, dass man Emotionen nur mit Unschärfe, Dunkelheit und Aussparung auslösen kann beim Betrachter. Man weiß doch, man hat es schon mit anderen Mitteln geschafft. Und wenn wir uns anschauen, wie die Rhetoriker mit den Imagine, von denen wir vorhin gesprochen haben, umgehen, dann gibt es vor allem, wenn man im Diskurs versucht, dem Publikum Dinge vors innere Auge zu stellen, eine ganz wichtige zentrale Empfehlung. Und die lautet, so viele wiedererkennbare Ausdrücke wie nur möglich. Was das ist, erkläre ich kurz an einem Beispiel. Das sind meine Entwürfe zu einem ganz bestimmten Thema und ich habe anhand dieser Entwürfe etwas ganz Entscheidendes über den wiedererkennbaren Ausdruck gelernt. Deswegen möchte ich die kurz zeigen. Es gibt ein Konzert in Konstanz, das findet einmal jährlich statt. Da geht es um eine Benefizveranstaltung und das ist ein Konzert, das geben junge Musiker, also das sind entweder Kinder oder Jugendliche und für sie wird gespendet und noch für andere Zwecke. Und es galt, ein Plakat zu diesem Thema zu gestalten. Damals, als ich dieses Plakat gestaltet habe, habe ich mich gerade mit der Aposiopesis beschäftigt, das erste Mal, und war so fasziniert von dieser Idee der Aussparung, dass ich das sofort ausprobieren wollte. Und das auch sehr passend fand, wenn der Betrachter des Plakats, und so war meine Idee, sich mit dem jungen Virtuosen möglichst mithilfe der Aussparung identifizieren kann. Weil jeder hat ein Genie in sich und jeder möchte das natürlich gefördert sehen. Und ich beschloss dann, eine Serie von Skizzen zu machen, bei denen das Instrument groß ist und der junge Musiker, der nicht gezeigt wird, sehr klein in Bezug auf das Instrument angedeutet wird. Und Sie sehen, in beiden ist diese Idee erfüllt. Bei dem einen ist der Stuhl ganz bis oben hingeschraubt, bei dem anderen sind Kissen aufgestapelt. Typografisch und rein vom Formalen bietet dieser Entwurf links also der Weiße, eine wesentlich größeren Reiz, weil der ist wesentlich reduzierter. Das ist nämlich auch etwas, was man ganz explizit im Designstudium lernt und beherzt, so viel weglassen, wie es nur irgendwie geht, um die Aussage ganz in den Vordergrund zu bringen. Der linke Entwurf, der rechte Entwurf gefiel aber allen sofort. Also es war so, egal wen man gefragt hat, das war der favorisierte Entwurf. Da wurde mir klar, okay, ich übersehe da etwas, es kann nicht sein. Und zufälligerweise war ich da in meiner Forschergruppe, von der Volker Friedrich vorhin kurz gesprochen hatte, und ich habe diese Plakate kurz dem Neurophysiologen, den Sprachwissenschaftlern und dem Prof für Rhetorik und Kulturwissenschaften gezeigt, und die Antwort kam sofort. Der hat einmal drauf geguckt und so, natürlich, das mit den Kissen, das ist ein super wiedererkennbarer Ausdruck. Da habe ich gefragt, und der da wäre? Und er hat gemeint, natürlich Prinzessin auf der Erbse. Und dann wurde mir klar, natürlich Prinzessin auf der Erbse, was für ein genialer subversiver Code für das Kind, was gefördert werden soll, ein sensibles, empfindsames Kind, was diese Kissen aufgestapelt bedeutet ja auch noch, weil wir reden ja immer noch von sehr polysemen Systemen. Es ist ja nicht nur ein Effekt, sondern es ist ja eine Überlagerung von verschiedenen Effekten und Assoziationen. Die Kissen, die übereinander gestapelt sind, stehen dafür, dass das Kind selber da hoch wollte. Und das steht dafür, dass das Kind spielt, dass das Kind im übertragenen und im buchstäblichen Sinne spielt. Und da wurde mir klar, dass der andere Entwurf gar keine gute Idee ist, weil mir war klar, was ich nicht erregen will, ist den Verdacht, dass es übertriebene, hochgeschraubte Erwartungen der Eltern sind, die diese armen osteuropäischen Kinder auch noch dahin gebracht haben, so ein Konzert geben zu müssen, viel zu früh. Und dieses Hochgeschraubte, ja, also plötzlich war es mir klar, der wiedererkennbare Ausdruck scheint eine gute Idee zu sein und ein guter operativer Moment, über den man durchaus sprechen kann. Mittlerweile benutze ich dieses Wissen wesentlich gezielter. Zum Beispiel letzten Monat habe ich eine Kampagne entworfen für den Equal Pay Day. Das ist eine Organisation, die einmal jährlich Kongress zum Thema, warum Frauen immer noch 22% weniger Gehalt haben als Männer. Und das diesjährige Thema ist Transparenz, Spiel mit offenen Karten. Und es geht da eigentlich darum, warum schämt man sich sogar in einer Ehe, offen auszusprechen, was der eine und was der andere verdienen. Und beim Thema Charme und Gender kam mir die Idee von dem Feigenblatt, unter dem man Adam und Eva ihr Geschlecht verstecken. Nur ich dachte, Nacktheit ist heutzutage wirklich kein Tabu mehr. Was ein Tabu ist, sind jetzt hier übertrieben, die Gehälter. Das heißt, Adam und Eva biegen die Blätter zur Seite und darunter stehen Zahlen. Und man soll man kann diese Zahlen auch nicht erkennen, man wird dazu aufgefordert, das Journal zu lesen und die Infos zu diesen Ungerechtigkeiten zu erfahren. Der wiedererkennbare Ausdruck, den würde man wahrscheinlich Periphrase nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher in diesem Punkt. Aber die Anweisung ist, bei der Wahl des Ausdrucks soll man auf Kindheitsthemen achten, zum Beispiel wie Märchen oder auf irgendwelche kollektiv emotional besetzten Symbole. Das sind gar nicht so wenige, wenn man wirklich gezielt danach schaut, Sprichworte und so weiter und so fort. Das Hirnareal, in dem das stattfindet, ist im vorderen Teil des Gehirns. Und das hat diesen Namen, der da steht, Middle Frontal Gyrus. Es wird kaum jemandem etwas sagen. Das Interessante daran ist, jahrelang nannten die Neurophysiologen diese Hirnregion the Silent Region. Warum? Weil, wenn Patienten einen Defekt dieser Hirnregion hatten, sie keine Symptomatik zu haben schienen. Das heißt, man dachte, das steht für gar nichts. Sie konnten sich wunderbar in der Umwelt zurechtfinden, sie konnten sprechen, laufen, hatten keine motorischen Schädigungen. Aber man hatte vergessen, sie oder nicht berücksichtigt, sie auf ihren Humor zu prüfen. wie gut sie Witze verstehen. Und man hat auch nicht überprüft, wie gut sie Metaphorik verstehen. Und dann wurde plötzlich klar, dass dieses Hirnareal eine Stelle ist, die besonders wichtig ist im Zusammenhang mit Vergleichen. Denn das Gehirn macht es gerne. Es konstruiert sehr gerne aus sehr weit auseinanderliegenden Dingen, die aus völlig unterschiedlichen assoziativ verorteten Bereichen sind, den eigenen Sinn. Und genau so entsteht auch wunderbar, wenn es gut gemacht ist, ein inneres Bild. Ein eigenes inneres Bild. Und da wäre wieder unsere Grafik mit dem, das, was ich als Reiz habe, ist nicht das, was sich in meinem Inneren abspielt. Diese Tätigkeit des Gehirns nennt man Kohärenz, also den Zusammenhang bilden. Und die Stilmittel für das Visuelle, wie man diese Kohärenz ausspielen kann für sich, das können Stilbrüche sein, das können Vergleiche und Metaphern sein oder absichtliche Verschiebungen der Kommunikationsebene. Da gibt es eine ganze Reihe, da muss man wirklich, die muss man suchen und finden. Ich hatte zum Beispiel neulich im Sommer das erste Mal Gänsehaut, als ich ein architektonisch neues Haus betreten habe. Also ich hatte eine Gänsehaut von Architektur, weil da war ein ganz bestimmter Stilbruch drin. Und dieser Stilbruch war so irre, dass mir sich wirklich die Nackenhärchen aufgestellt haben. Also ich wusste gar nicht, dass man von Architektur Gänsehaut haben kann. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Bild, was ich am Anfang gezeigt hatte, um meine These möglichst steil zu formulieren. Und zwar diese Plakatserie aus Skandinavien zum Thema sich anschnallen. Was wir hier sehen, ist eine klassische Bildmetapher. Die geliebte Person soll sich anschnallen, der Arm, der liebende, umarmende Arm ist der Anschnallgurt und die Anweisung belt up. Was hier auf mich wirkt, und ich habe das einmal nur ganz zufällig selbst bemerkt, dass nicht das wirkt, was ich da sehe, sondern was anderes. Was da auf mich plötzlich gewirkt hat, es kann sein, dass es Ihnen ganz anders geht, war das Gegenbild dazu. Ich habe nicht die Liebenden gesehen, sondern ich habe plötzlich diesen Verlust gesehen, wenn sie ihn nicht mehr hat, wenn der Sohn seinen Vater nicht mehr hat. Dieses unscharfe Bild hat mir die Relevanz unglaublich deutlich gemacht, warum man sich, also das ist jetzt banal, mir ist die Relevanz auch so vorher klar gewesen, aber da funktionierte das Visuelle plötzlich genau für den Zweck, für den es gedacht war. Und deswegen funktioniert auch hier dieser unsichtbare innere Kanal so wunderbar. Wir wären jetzt eigentlich am Ende angekommen. Man kann natürlich abschließend noch sagen, diese Plakatserie ist sicherlich entstanden, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit entstanden, ohne dieses ganze Wissen und dieses Geforsche, einfach intuitiv entstanden. Und die Frage ist, warum macht man überhaupt diese Forschung? Und ich kann das nur für mich beantworten. Ich finde, es für mich erleichtert eine möglichst klare Zielsetzung, den Gestaltungsprozess. Je klarer ich mir über meine Ziele bin, und dieses Wissen erleichtert mir, diese Ziele klarer zu sehen, desto besser kann ich meinen Kreativprozess leiten. Denn davor, man kommt auch davor, also ich kam auch davor auf diese Dinge und auf diese Lösungen, aber sehr vieles von dem eigenen kreativen Mojo geht auch unterwegs verloren, indem man einfach das Rad neu erfindet. Zumindest am Anfang eines Studiums war das so. Vielleicht war das auch gut so, ich weiß es nicht. Ich will das einfach mal offen lassen. Das war's, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Viktoria Kijuchina, für diesen Vortrag und diese Verknüpfungen, die wir da sehen können. Sie wissen, Sie haben die Möglichkeit, unsere Referentin zu löchern, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, zu kritisieren. Mir fielen jetzt schon wieder eine Menge ein, aber ich gebe Ihnen zuerst mal die Chance und natürlich insbesondere den Studenten, die jetzt eigentlich elektrisiert sein sollten, insbesondere die Kommunikationsdesign-Studenten, die ja viel Anknüpfungsmöglichkeiten, hoffe ich, doch erkannt haben. gibt schon eine Frage. Ja, bitte. Sie fragen danach, ob in den Augen von Frau Kyuchina diese drei Bereiche, Designer, Rhetoriker und Neurophysiologen, zusammenarbeiten sollten, dass das wirklich notwendig ist und etwas bringt.
Naja, also für die Seite des Gestalters habe ich das, glaube ich, versucht herauszuarbeiten, dass es da bestimmte Punkte in meinem Entwurfsprozess gab, wo mir dieses explizite Wissen, das ich aus den Bereichen Rhetorik und aus den Bereichen Neurophysiologie gezogen habe, durchaus sehr nützliche Hilfestellungen waren. Die Frage ist, ob es andersrum funktioniert. Und andersrum funktioniert es zum Beispiel an der Stelle, wo Neurophysiologen feststellen, es gibt diese Silent Region ist nicht silent, also es gibt dieses Hirnareal und plötzlich werden Metaphern und auch Bildmetaphern zu einem Diagnosemittel. Und dieses Diagnosemittel fungiert für vielerlei Krankheitsarten, wie zum Beispiel bestimmte Formen von Autismus, Schizophrenie, Alzheimer und so weiter und so fort. Und plötzlich stellen Neurophysiologen fest, es ist nicht nur ein Diagnosemittel, sondern es kann auch ein Heilmittel sein, bestimmte mit Metaphern und mit dem Üben von Vergleichen, weiter auseinanderliegenden Dingen sehen, bestimmte Heilerfolge zu erzielen. Ich denke durchaus, dass es sehr eng gedacht ist, wenn man sich die Mühe nicht auf sich nimmt, diesen Versuch zu wagen, denn diese Disziplinen können sich gegenseitig sehr viel geben.
Sie haben gerade noch mal Luft geholt und dann abgesetzt. Wollten Sie noch was nachfragen? Das ist nett. Nun, wir haben noch eine Frage daneben, Frau Hase. Also ist das, was wir nicht gesehen haben in diesen Bildbeispielen, etwas, das sozusagen im Unbewussten sich vollzieht? Das wollten Sie nochmal erläutert bekommen, ob das so ist.
Also das Gemeinsame, auf das ich eigentlich hinaus wollte, vielen Dank, dass Sie nachfragen, offensichtlich ist das nicht ganz rausgekommen, ist, dass alle drei Bildbeispiele darauf abzielten und das zu ihrer Hauptintention zählte, dass sie ein inneres Bild, dieses unscharfe innere Bild evozieren. Dieses unscharfe innere Bild ist vor allem deswegen unscharf, weil der Reiz niemals in den Sehregionen ankam, sondern eben in diesem Zwischenbereich geblieben ist und davon eine heftige emotionale Wirkung ausging. Das ist die Gemeinsamkeit. Und erzielt wurde das durch unterschiedliche Stilmittel, sagen wir mal so. Ob das im Unbewussten stattfindet, bei dem einen ja, bei dem anderen eher nein. Ich glaube, in dem Moment, wo man mitkriegt, was man da eigentlich vor dem inneren Auge sieht, kann das auch ins Bewusstsein geholt werden und dann ist es nicht mehr unbewusst.
Ich glaube, das ist für diesen Vorgang, den die Rhetoriker in ihrem ganzen Kommunikationsmodell beobachtet, nämlich wie wird Wirkung erzeugt und auch gesteuert erzeugt, ja, ist der Begriff des Unbewussten gar nicht so sehr notwendig. Das kann natürlich eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Es ist beides möglich. Das Interessante für den Rhetoriker ist, eine Wirkung zu erzeugen. Ja. Und natürlich sind emotionale Wirkungen, Affektsteuerung für den Psychologen womöglich immer ein Vorgang, der auch was mit unseren Unbewussten zu tun hat. Den Rhetoriker interessiert, wie kriege ich die Wirkung hin, die ich haben will und was folgt daraus? Ja, kann ich zum Beispiel eine Einstellungsänderung hervorrufen, eine Verhaltensänderung hervorrufen? Hier diese Anschnallgeschichte, die zielt natürlich auf eine Verhaltensänderung. Ja, die möchte, dass wir uns anschnallen. Das ist das Ziel hinter der Bildwirkung sozusagen. Ja. Und diesen Kontext versucht die Rhetorik dann immer zu beobachten.
Sie haben die Frage. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, ob Sie einordnen können, damals gab es mal diese schaurigen Benetton Bilder, also wo die Firma Benetton geworben hat und die müssten dann auch abgesetzt werden, weil die zu schrecklich waren. Also da war ja offensichtlich etwas Schlagartiges passiert, aber das war zu überdeutlich. Können Sie da was dazu sagen?
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, was immer abgebildet war auf den Benetton Bilder, es war einfach zu hart und wurde dann auch als einfach blasphemisch, glaube ich, interpretiert von den
Sie sprechen an auf eine Werbekampagne der Firma Benetton, die sehr drastisch gearbeitet mit drastischen Bildmotiven. Was passiert da?
Ich habe in der letzten Zeit öfters von dieser Kampagne gehört, müsste sie mir ehrlich gesagt noch einmal anschauen, weil ich habe sie gerade nicht vor meinem inneren Auge.
Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Wenn ich mich recht erinnere, ist ein Bildmotiv, da sieht man, glaube ich, nackte Haut und einen Stempel AIDS da drauf. Ja? Ich glaube, die große Kritik an der Kampagne war eher sozusagen ein moralisches Argument. Ja? Die Bilder waren natürlich auf ihre Art sehr, sehr Affekt hervorrufend, ja, emotionalisierend. Die Diskussion lief aber sozusagen über die Moral der Werbung. Darf für eine Kleiderfirma, ja, mit solchen Motiven, die auf etwas ganz anderes abheben, darf so geworben werden? Ja.
Natürlich. Aber das ist ja, also wenn das wirklich so ein Motiv ist, dann evoziert das auch innere Bilder.
Natürlich.
Also das ist, und über diesen Kontrast zwischen dem ganz Konkreten und dem Obskuren, wenn Sie das interessiert, kommen Sie nächste Woche zu Ulrich Heinen, denn das ist schade, weil er wird von den Begriffen Energeia und Energeia sprechen. Das sind zwei sehr spannende Begriffe. Das eine ist das offensichtlich scharfe Zeigen, das absolut offensichtliche gegen Energeia, also das wäre Energeia. Energeia ist das heißt die Wirkung, also wie Energie, wie unsere Energie, das ist die Wirkung und die entsteht durch eben obskures Verschleiern, Nicht-Zeigen und wenn man diese auf eine bestimmte Art und Weise gegeneinander kontrastiert und das wird er zeigen, dann kann dieser Effekt besonders stark erfolgen.
So was rhetorisch gesprochen, was dort ablief, waren Hyperbeln. Das waren ungeheure Übertreibungen, ja, die dort gemacht wurden. Und die Diskussion darüber, soll die Kampagne weiterlaufen oder nicht, machte sich sozusagen an diesem moralischen Moment fest. Ja. Natürlich müssen wir über AIDS reden, aber im Kontext einer Kleiderwerbung, ja, das war der Grund, warum die Kampagne sehr stark angegriffen wurde und öffentlich diskutiert wurde. Ja. Aber das ist eine andere Ebene, wie die der, sagen wir mal, direkten Beobachtung rhetorischer Wirkkontexte. Natürlich kann man auch auf einer übergeordneten Ebene dieses Phänomen rhetorisch erklären. Ja, da geht es um Fragen der Wahrhaftigkeit und der Glaubwürdigkeit. Die sind dem Sender abgesprochen worden. Ja. Also das Ethos der Firma wurde in Frage gestellt. Ja. Wenn Sie mit so etwas für Ihre, mit solchen drastischen Bildern aus einem völlig anderen Kontext für Kleider, für Klamotten wirbt, ja, dann stimmt da was nicht für unser Empfinden. Ja. Das war, wenn Sie so wollen, auch wieder eine Möglichkeit, das rhetorisch zu fassen.
Ja. Kann ich kurz was fragen? Mhm. Kann man das mit einer falsch angewendeten Aposiopesis vergleichen, wo der Redner sich völlig mit Kanonen auf Spatzen schießt und sich zu früh die Blöße gibt und zu unglaubwürdig die Blöße gibt?
Also ich glaube nicht, dass die Figur dahinter ist, aber der generelle Anspruch. Also wir haben, komme ich ein bisschen ins Plaudern, Entschuldigung, aber ich mache es jetzt mal. Wir haben in der Rhetorik in den Anfängen sozusagen schon einen Streit. zwischen Platon, der ein Verächter der Rhetorik war, und seinem Schüler Aristoteles, der die erste große Schrift über Rhetorik verfasst hat. Platon sagte, mit rhetorischen Mitteln, die kann ich für alles einsetzen, auch für böse Zwecke. Ja? Das ist übrigens ein Grund, warum Rhetorik in Deutschland im Gegensatz zum angelsächsischen Raum an so gut wie keiner Hochschule gelehrt wird. Das hat was mit unserer jüngsten Vergangenheit zu tun. Ja? Goebbels war kein schlechter Rhetoriker. Ja? Und dann kommt das natürlich in Verruf, wenn die bösen Mittel eingesetzt werden. Also Platon hat die Rhetorik kritisiert. Aristoteles hat gesagt, ja, natürlich kann man diese Mittel kurzfristig missbrauchen. Aber wenn ich langfristig und mittelfristig als Rhetor überzeugen möchte, dann muss ich meine rhetorischen Mittel immer an die Wahrhaftigkeit anbinden. Ja? Nur dann ist Glaubwürdigkeit im Spiel. Ja? Und aus heutiger Sicht wird natürlich ein Rhetoriker sagen, wenn wir die rhetorischen Mittel nicht kennen und diese Wirkzusammenhänge nicht kennen, dann fallen wir natürlich auf jeden rein. Ja? Also hätte man vorher in Deutschland ein bisschen mehr Rhetorik gelehrt, wäre vielleicht das etwas besser durchschaut worden, was da passiert wird. Ja? Nun gut, da haben wir noch eine Frage. Ja, bitte. Kontext der Erlebnistiefe war die Rede von zwei Kanälen und Ihre Frage geht dahin, was sind die und worum geht es da?
Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Die zwei Kanäle beziehen sich auf die See, auf diese Seeschaltkreise. Die Erlebnistiefe bezieht sich lediglich auf die Erforschung des Gänsehauteffekts, der eben auch durch das Evozieren dieses inneren Bildes, das durch diesen Kurzschluss, wenn Sie sich erinnern, entsteht. Ist es klarer?
Okay. Sie haben eine Frage? Also, ist sozusagen immer der Gänsehauteffekt der, den man ansteuern muss, um einen zu haben? Oder gibt es da noch ein bisschen was drunter?
Der Gänsehauteffekt ist wahrscheinlich der deutlichste, den man so als Körperaffekt erleben kann. Es gibt sicherlich vieles, was drunter ist, was aber in dieselbe Richtung geht und deswegen auch das, was der Versuch zu Gänsehaut gezeigt hat, durchaus angestrebt werden kann. Volker Friedrich sprach gerade von Verhaltensänderungen, die bestimmte visuelle Dinge von uns wünschen. Und wenn ein Gänsehauteffekt oder etwas, was ähnlich ist, was subversiver und langsamer funktioniert, uns zu Tatendrang und Motivation verhilft, was man ja bei dem Gänsehauteffekt gesehen hat, dann ist es durchaus etwas, was wir wollen, was wir erreichen wollen, würde ich sagen.
Und war das Thema der Dopaminausschüttung, als Sie von der Kokain den Vergleich gemacht haben mit Kokain?
Sind die? Sie fragen, ob diese Belohnungssysteme im Gehirn, die verglichen wurden mit Kokainkonsum, ob es da um Dopaminausschüttung geht?
Ganz ehrlich, ich bin mir nicht jetzt gerade aus dem Stegreif nicht ganz sicher, es war ein ganzer Cocktail von Neurotransmittern, der da ausgeschüttet wurde. Und Dopamin war dabei, würde ich jetzt behaupten, unter Vorbehalt.
Ich möchte vielleicht ganz kurz noch zu der Frage vorher was sagen. Also Gänsehaut ist ein Moment. Ja. Sie können natürlich auch schockieren. Sie können zum Beispiel, was gerade gespielt wird, abgeschlagene Köpfe in eine Kamera halten. Ja. Also es lässt sich steigern. Sie können natürlich emotionale Wirkungen bis in extreme körperliche Reaktionen versuchen herauszufordern. Zum Beispiel tatsächlich Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Das können Sie bewirken mit visuellen Signalen. Ja. Und natürlich können Sie es aber auch subtiler machen. Ich würde fast sagen, ist vielleicht eine Frage der Zivilisierung, wie subtil wir mit den Mitteln umgehen und wie empfänglich wir sozusagen differenzieren können. Das wäre auch eine interessante Theorie.
Darf ich kurz das ergänzen? Ich denke, ich habe mich auch gefragt, warum Horror und diese eigentlich offensichtlich negativen Gefühlsauslösungen, warum wir die als Kommunikationsdesigner auch gerne bedienen und warum diese offensichtlich zu funktionieren scheinen. Und das ist wirklich eine steile These und es ist, wird auch gerade, daran wird auch geforscht und es gibt einiges, was dafür spricht, dass es so ist. Es scheint damit zu tun zu haben, dass wir, es scheint mit Enttraumatisierung zu tun zu haben. Denn man möchte Dinge wiedererleben, also dieses wiedererkannte Emotionsbild. Dem zuvor ist irgendetwas passiert, muss irgendeine Erfahrung passiert sein, psychologisch gesehen, die überhaupt dahin geführt hat, dass man etwas wiedererkennt, weil das heißt, man erkennt es, weil man schon mal eine Erfahrung damit gemacht hat. Eine heftige, unangenehme. Und wenn ich von Trauma spreche, dann meine ich nicht das pathologische große Trauma bis hin zu einem Syndrom, das davon abgeleitet wird, sondern wir alle haben auch im Kleinen Traumatisierendes erlebt. Das heißt, Erlebnisse mit heftigen Ohnmachtsgefühlen, mit Verlust und so weiter und so fort. An der Stelle sind wir voller kleiner Splitter, die in uns herumwandern und die man durchaus auch gezielt abrufen kann. Und das, ich behaupte oder ich habe in psychologischer Literatur gelesen, dass diese Splitter, wenn sie an ein kontrollierbares Bildartefakt gebunden werden, dass es als große Erleichterung empfunden wird, weil man wieder ein Stück weit Kontrolle über sich erlangt und über das, was eigentlich unkontrolliert die ganze Zeit in einem vorgeht. Das heißt, eigentlich ist die These, dass gutes Kommunikationsdesign eine enttraumatisierende Wirkung haben kann, also eine wirklich angenehme, heilende, gesund machende Wirkung haben kann.
Ein Satz zu der Wiedererkennung, weil das vielleicht missverstanden werden kann. Also in der Rhetorik geht man nicht davon aus, dass das sozusagen ein 1:1 Vorgang ist. Sie erkennen das wieder, was Sie genau so erlebt haben. Nein, Sie erkennen das wieder, zu dem die Assoziationskraft anschlussfähig wird. Ja, also Sie bilden Analogien zu dem, was Sie sehen. Irgendein Reiz ist da, der sozusagen zu dem, was Sie abgespeichert haben, das, was Sie jetzt wahrnehmen, anschlussfähig macht. Und das muss überhaupt nicht dasselbe sein.
Das ist gerade gut, wenn es nicht dasselbe ist. Genau. Das ist ja der springende Punkt.
Ja. Nun gut, ich danke sehr. Bei Platon ist die spielen die Ideen eine große Rolle und das Schauen der Ideen und das ist das, was die Griechen unter Theorie verstanden. Ein weiterer schöner Begriff aus der Bilderwelt. Ich danke für dieses Ideenschauen heute Abend und ja, freue mich, wenn Sie nächste Woche mit Ulrich Hein noch ein paar andere Ideen schauen. Schönen Abend, herzlichen Dank, Viktoria Kirjuchina.